Zeit ist vergangen, wo der Prophet Samuel wieder zum König Saul kommt und zu ihm sagt: Der Herr hat mir damals geschickt, dass ich dich soll zum König salben, über sein Volk, über das Volk Israel. Drum lass und folg jetzt, was Gott dir sagt. Das sagt der Herr, der Allmächtig. Ich habe mich erinnert an das, was die Amalekiter meinem Volk angetan haben, wie sie ihnen den Weg versperrt haben, wo die Israeliten sie aus Ägypten gezogen, und wie sie erbarmungslos alle Schwachen und Müden, die ihre Wüste nicht mehr haben mögen und hinterher sind gelaufen, einfach umgebracht haben. Drum soll mit ihnen das Gleiche geschehen. Das ist mein Urteil. Gang jetzt dort her und schlägt Amalekiter und Frau Streck an ihnen der Bann. Verschon sie überhaupt nicht, sondern bring alle rübisch tübis um. Starke Männer und Frauen, aber auch die Schwachen, Kinder und Säuglinge, sogar Kühe, Schaf, Kamel und Esel. Wo der Saul das gehört hat, rief das ganze Heer zu sich, dass sie 210.000 Männer. Mit denen zieht er zu den Amalekiter und vollstreckt Gottes Urteil. Sie bringen sie alle um. Alle? Der König, der Agag, verwütscht sie und fesselt sie und nehmen lebendig mit. Alle Tiere bringen sie um. Alle? Nur die schönen Tiere und die Jungen, die behalten sie für ein Opfer. Weil die opfern, damit die auch etwas davon überkommen. Aber sonst bringen sie alles um. Fast so, wie es Gott befohlen hat. Aber eben nur fast. Der Prophet Samuel, er ist daheim in Rama, wo plötzlich Gott zu ihm redet. Es reut mich, dass ich der Saul zum König gemacht habe, weil er hat sich von mir weggedreht und hat meine Befehle nicht gehorsam ausgeführt. Wo der Samuel das gehört, wird er sehr verrückt. Er wird tauben. Früh am nächsten Morgen macht er sich auf den Weg, für dem Saul zu begegnen. Der Saul ist nach Karmel gegangen und hat sich dort ein Siegesdenkmal aufgestellt. So hat man ihm es gesagt. Wo der Saul der Samuel sieht, sagt er zu ihm, wie wenn nichts geschehen wäre. Du sollst gesegnet sein, gesegnet vom Herrn. Schau, ich habe den Auftrag von Gott erfüllt. Aber der Samuel sagt zu ihm, und was ist denn das da für ein Becken von der Schaf? Und was sind denn das für Kühe, die ich hier höre brüllen? Oder maulen? Die haben wir einfach von den Amalekiter hergebracht, erklärt der Saul. Weil das Volk hat die beste Kühe und Schafe verschont, weil sie am Herr, deinem Gott, wollen opfern. Hör auf! Hör sofort auf! Sagt der Samuel. Ich will dir sagen, was Gott mir in dieser Nacht hat gesagt. Ist es nicht so? Du bist ein völlig unbedeutender Mensch gewesen, bevor du der Höchste bist worden von allen Israeliten. Weil Gott hat dich zum König über Israel gemacht. Und Gott hat dir den Auftrag gegeben, zu den Amalekiten zu gehen und mit ihnen zu kämpfen, bis sie du vernichtet und mein Urteil an ihnen ausgeführt hast. Wieso? Wieso hast du der Stimme von Gott nicht gefolgt, sondern hast Bütti und der König zu einem Siegesfest gebracht und hast genau das gemacht, was Gott nicht gefällt? Der Saul versucht sich zu verteidigen und er sagt, ich habe doch der Stimme von Gott gefolgt, ich bin dort hergegangen, wo Gott mich geschickt hat und hat der Agag, der König von den Amalekiter, hierher gebracht. Und hat die Amalekiter in den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von den besten Tieren ein paar heimgebracht, für sein Team Gott zu opfern. Der Samuel schaut der Saul an und sagt, hast du eigentlich das Gefühl, Gott hat Freude an Schlachtopfer und Dankopfer, wenn man ihm nicht folgt? Nein. Gehorsam ist viel wichtiger als Opfer. Weil wenn man Gott nicht folgt, dann ist das eben Sünde. So wie Zauberei. Und wenn man ihm widersteht, ist das genauso schlimm wie Götzendienst. Weil du das Wort von Gott hast verworfen, verwirft er auch dich. Du wirst nicht mehr lang König sein. Erst jetzt macht es der Saul betroffen. Was hat er da gemacht? Es tut ihm so leid. Er hat nämlich einfach nur Schiss gehabt. Schiss gehabt vor dem Volk. Und er hat mehr aufs Volk gelassen als auf Gott. Aber jetzt ist es zu spät. Passiert ist passiert. Da kann man nichts mehr machen. Der Samuel, er geht traurig heim. Von jetzt an sieht er den Saul nie mehr, bis er stirbt.
Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du die besondere Geschichte, die seltsame Geschichte, du etwas heute uns möchtest zeigen, was wir lernen können. Lehre uns gehorsam sein. Amen. Ich möchte zuerst allen danken, die mithelfen, dass die Geschichten möglich werden, wo wir da jetzt auch in diesen Gottesdiensten über Samuel, über Saul und über jetzt in Zukunft, denn er kommt jetzt dann auch der David hören. Und er hat sicher gemerkt, all die Geschichten haben etwas mit dem Herz zu tun. Und das Herz bekommt immer einen prominenten Platz und auch heute geht es um das Herz. Aber ich möchte euch ganz herzlich danken, besonders Sam Martin natürlich, der die Geschichte geschrieben hat. Der hat er noch aus dem KUW gefunden, den er früher mal gegeben hat. Die hat er dann schon geschrieben. Andere haben ihre Inspiration aus dem Internet bekommen, aber er hat natürlich alles überprüft, weil man kann ja nicht allem vertrauen, was dort rauskommt. Und die Pastoren haben dann auch noch die Aufgabe gehabt, die Geschichte in Bezug auf ihre Predigten und auf die Wahrheit in der Bibel zu überprüfen. Und so ist es ein Gemeinschaftswerk entstanden. Und zum Leben gebracht haben es dann unsere Erzähler und Erzählerinnen. Danke vielmals Franziska für das und auch die Regina, die ja auch schon erzählt hat. Und vielleicht wird es dann noch andere geben. Merci vielmals für eure Hilfe. Ganz toll. Es erinnert ein bisschen an die Sonntagsschule, oder? Genau. Wir sind in einer Reihe mit dem Titel «Eine Frage vom Herz». Wir schauen da dabei Geschichten vom Saul, David und David an. Und heute geht es um den Gehorsam. Dass nämlich der Gehorsam eine Frage vom Herz ist. Die vierjährige Tochter kommt ganz verlegen ins Zimmer. Sie schaut so ein bisschen schon bewusst auf den Boden runter. Und im Hintergrund hört man lauthals den zweijährigen Bruder am Schreien, am Grennen. Und sie sagt ganz leise, ich habe nichts gemacht. Was denkt ihr, was ist echt passiert? Die Kleine denkt sich, das sieht nicht gut aus für mich. Am besten schaffe ich mir da gerade ein paar Tatsachen, bevor meine Mutter und mein Vater das blaue Auge von meinem Bruder sehen. Ja, Hoheit über die Information. So geht es auch Samuel, wo nämlich der Saul kommt, ihm entgegenkommt. Also so schuldbewusst ist er auch nicht gewesen, aber er sagt ihm, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Warum muss der Saul überhaupt etwas sagen, wo der Samuel kommt? Könnte nicht Tatsachen auf dem Boden für ihn reden? Offenbar können sie das nicht. Und warum schiebt er so einen scheinheiligen Segen vorweg? Wollt ihr euch einfach ablenken von dem, was wirklich ist? Und zuletzt, warum muss er so gross an Glocken hängen, dass er Gottes Urteil erfüllt hat? Ist er sich vielleicht darüber gar nicht so sicher? Oder merkt er echt gar nicht mehr, dass er einfach nur lügt? Eines der ersten Sachen, die passieren, wenn wir Gott ungehorsam sind oder wenn wir wissen, dass wir etwas gemacht haben, was nicht ganz richtig ist, wir versuchen die Hoheit über die Wahrheit zu bekommen. Wir versuchen die Wahrheit so auszudrücken, wie wir es für richtig finden. Die Leute sollen unsere Wahrheit hören, an unsere Wahrheit glauben. Wie das die kleine Vierjährige gemacht hat. So wie ich es ganz objektiv sehe. So wie ich die Sache erkenne. Und so wie ich die Sache beurteile. So soll es sein. Wir lügen oft nicht einfach nur darüber, was wirklich passiert ist. Wir geben nämlich meistens auch noch eine falsche Beurteilung dazu, wie man es einschätzen soll. Wir geben uns alle Mühe, unsere Fehler anderen Menschen, Gott gegenüber und leider nicht selten auch uns selber so zu verkaufen, dass es ja gar nicht so schlimm aussieht. Also, ich habe ja das gemacht, was Gott wollte. Fast alles. Fast alles. Vielleicht siehst du dir selber und deinem Herzen ja sogar ganz fest und überzeugt, aber ich bin doch ein gehorsamer Mensch. Ich habe ein gutes Herz und ich habe alles richtig gemacht. Aber tief drin weißt du ganz genau, ich mache mir etwas vor. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Zumindest nicht der ganzen Wahrheit. Also, ich hoffe, dass ihr noch fähig seid, zu erkennen, dass wir uns etwas vormachen. Weil beim Saul bin ich mir gar nicht so sicher, ob er wirklich noch hätte unterscheiden können, was objektive Wahrheit ist. Und was nur noch seine Wahrheit ist, wo er sich selber etwas vormacht. Sind wir schon so blind geworden für die Wahrheit? Oder gilt nur noch meine eigene Wahrheit? Und meistens hängt ja die Blindheit zusammen, dass wir niemand mehr haben, der uns in unser Leben hineinreden kann. Als König ist das ganz schnell der Fall. Jeder redet nach seinem Mund. Und wenn er das nicht macht, dann wird er gefeuert. Und manchmal wortwörtlich gefeuert. Verfeuert. Ich denke, der hat auch eine gute Vorstellung davon, wie mächtige Menschen ohne objektive Ratgeber handeln. Wir haben ja zwei super gute Beispiele von Präsidenten, einen im Osten und einen im Westen. Nur, dass bei dem im Westen die Leute geführt werden, die nicht ihrer politischen Einstellung folgen und dem im Osten, die fallen einfach aus dem Fenster. Okay, vielleicht könnt ihr euch nicht so gut in die Situation von diesen Präsidenten und von diesen Königen hineinversetzen. So Leute, die einfach nur ihre eigene Wahrheit zulassen. Aber es gibt auch hier unter uns Chefs, die keine Vorgesetzten haben. Es gibt Politiker, die keinen Anstand haben. Es gibt vor allem viele Bossen. Zwei ganze Familien haben in der Gemeinde davon. Und dann gibt es auch Hauptpastoren natürlich. Es gibt Lehrer, es gibt Vermieter, es gibt Besitzer und es gibt auch ganz normale Menschen wie dir und wie ich, was ich nichts sagen lasse. Und wir alle, wir stehen in der Gefahr, dass wir die Wahrheit so verbiegen, dass sie in unsere Box hineinpasst. Mag ich dich noch erinnern an die Kisten, die der Micha das letzte Mal dabei hatte? Ja, unsere Weltsicht ist manchmal so eine Kiste und wir nehmen die Wahrheit und biegen sie, damit sie schön in unser Kistchen hineinpasst. Wer darf dir die Wahrheit sagen? Hast du auch einen Samuel, der darf kommen und dich korrigieren? Hast du vielleicht einen Mentor oder einen weisen Ratgeber, eine erfahrene Person, die dir nicht den Honig ums Maul schmiert? Die dir offen und frei die Wahrheit sagen kann? Und ich möchte dich auffordern, suche in den nächsten Wochen eine Person, die dir die Wahrheit sagt. So, wie sie wirklich ist. Weißt du warum? Weil das hilft uns, damit wir zu einem gehorsamen Herz überkommen werden. Jetzt haben wir schon ein paar Mal in der Geschichte vom Saul dürfen sehen oder erkennen, was sein grösstes Problem ist. Was sagt ihr jetzt, dass wir mit dem Mikrofon schnell in die Gänge rauskommen? Was sagt ihr, was ist eigentlich am Saul sein grösstes Problem? Das nimmt mich zu wundern, was ihr jetzt da so denkt.
Gesichtsverlust.
Gesichtsverlust, ja, weiter.
Menschenfurcht.
Menschenfurcht, ja. Da oben könnt ihr auch runterrufen, gell? Vom Internet ist das ein bisschen schwierig, aber da oben geht es.
Stolz.
Stolz ist noch genannt worden. Danke vielmals. Also hat noch jemand eine Idee?
Unwissenheit.
Unwissenheit, sehr gut, ja. Danke vielmals, ja. Wir merken, der Saul ist eine komplexe Person mit ganzen Haufen verschiedenen Facetten. Aber ich glaube, es ist erwähnt worden, eins von seinen grössten Problemen war das Ansehen bei den Menschen. Oder man kann auch sagen, so wie es jemand gesagt hat, seine Angst, dass er als König seine Anerkennung verlieren könnte. Oder der Drang, die Anerkennung müssen suchen und gewinnen. Wo ihm in der Schlacht gegen Philister Krieger sind davon gelaufen. Was hat er gemacht? Er hat einfach selber geopfert, statt auf Samuel zu warten, so wie es abgemacht war, wo einfach nicht rechtzeitig gekommen ist. Vielleicht ist er mit der Deutschen Bahn angereist. Also haben wir ja letzten Sonntag gehört vom Micha David. Aber das ist nicht vorgekommen in der Predigt. Wo nämlich der Saul ein übereifriges, super geistliches Versprechen gegeben hat. Niemand soll etwas essen, bis wir die Schlacht gegen die Philister gewonnen haben. Das ist ein Gelübde vor dem Herrn. Hat es dazu geführt, dass das ganze Volk sich versündigt hat und sogar der Jonathan hat Honig gegessen. Er hat dann gross gesagt, ja, sogar mein Sohn bringe ich um, der so etwas machen würde. Und dann, wo es dann auch so weit ist, kommen die Leute und sagen: Nein, also der Jonathan, unser Held, der hat doch da, der ist doch so mutig gewesen und hat da, der hat den Sieg gebracht. Den kannst du doch nicht umbringen. Und dann war der Saul hin und her gerissen gewesen. Er hat einfach Angst bekommen, wieder einmal, vor dem Volk. Das Ganze ist eigentlich so, so komisch, so verwirrend. So, es hat einfach nicht gestimmt, irgendwie nicht authentisch. Und dann steht, das steht ja alles im Kapitel 14. Und jetzt ist es ja wieder so. Der Saul führt das Urteil von Gott über den Amalekiter fast so aus, wie er es selber tun soll. Aber eben nur fast. Lasst euch jetzt vorerst nicht ablenken von diesem Urteil, von diesem Bann, von diesem Morden. Zu dieser heiklen Frage kommen wir später noch. Aber die Wahrheit am Boden redet lauter als das Wort vom Saul. Und in diesem Fall ist es sogar wortwörtlich der Fall. Seid ihr schon mal im Zirkus gewesen? Also meine frühesten Zirkuserinnerungen sind die, dass wir meistens schon früher hergegangen sind. Und dann bist du so, rund ums Zelt waren alle Anhänger gewesen, und man durfte dort frei rumlaufen. Und dann bist du dort Gott Tier schauen. Und man hat exotische Tiere gehört, man hat Elefanten gehört, Trompeten, man hat die Löwen gehört, brüllen, man hat Tiger gehört, fauchen und Zebras wiehern. Es ist jetzt heute alles verboten, natürlich. Man darf nur noch Menschen im Zirkus gefangen halten. Aber keine Tiere mehr. So wie in meiner Kindheitserinnerung muss es Samuel vorkommen sein, wie bei einem Zirkus, wenn er zum Saul kommt. Was höre ich da für ein Blöcke? Was sind das für ein Brüllen von den Rindern? Und dann sagt der Saul: Von den Amalekiten hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern. Aha, dem Herrn, deinem Gott, an dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Wieder so eine scheingeistliche Antwort in Salami-Wahrheit-Taktik. Sie wollten die Rinder dem Herrn opfern. Aber sonst haben wir natürlich den Band vollstreckt. Also, wisst ihr, warum sie die besten Tiere verschont haben? Das steht nämlich im Text gar nicht so. Das merkt man nur, wenn man das Gesetz von Mose liest, das Ritual. Die Dankopfer bringen, die dürfen nämlich etwas vom Opferfleisch auch essen. Sie haben sich nicht etwa die besten Tiere für ein Opfer für Gott ausgesucht. Sie haben sich unter den amalekitischen Haustieren die besten Filetstücke für sich ausgesucht. Das war es. Bei dieser brutalen Abschlachtung sind sie sich vorgekommen wie der Metzgerei. Man liest raus, wo die besten Stücke sind. Und wenn wir schon so ein grausames Gericht ausführen müssen, dann soll etwas für uns rausschauen. Ein riesiges Grillfest mit Lammkotelett und Rindsfilet. Und auf das sind sie ausgesehen. Das ist die halbe Wahrheit und die ganze Lüge. Und der Saul, der ja einen glasklaren Befehl von Gott bekommen hat, hat nichts dagegen gemacht. Warum? Weil er sich wieder gefürchtet hat vor dem Volk vor seinem Ansehen. Schau, der Saul hat gemeint, dass er vom Volk zum König gemacht worden ist. Das war sein Mindset. Und darum hat er das Gefühl gehabt, er müsse jetzt die Unterstützung von seinen Untergeberinnen gewinnen. Doch eigentlich, wer hat ihn zum König gemacht? Eigentlich hat Gott ihn ja zum König gemacht. Gott hat ihn auserwählt. Und das Volk ist gar nicht so überzeugt am Anfang. Es kommt also sehr stark auf deine eigene Sicht darauf an, wo du über dich selber hast. Hat Gott dich zu dem gemacht, wo du bist? Oder du selber? Ist es dein Verdienst? Wer hat dich zu dem gemacht, was du bist? Wer hat dich erwählt? Du oder Gott? Wem gegenüber musst du dich rechtfertigen? Vor wem wirst du vor Gericht stehen? Vor dir oder vor Gott? Das Volk hat seinen Anteil im Krieg bekommen. Und dann hat sich der Saul gedacht, ja, viele Stück kann ich jeden Tag. Und wenn meine Krieger etwas davon haben, dann suche ich mir auch das beste Stück raus. Und für ihn war das natürlich wer gewesen? Der König Agag. Merkt ihr, das Vergleichen mit anderen, das führt auch zu Ungehorsam. Wenn wir mit anderen ja, die haben das. Ich will das auch. Und wo der Saul den Samuel aufsuchen will, sagt man ihm, er sei zuerst Karmel gewesen, um dort ein Siegesdenkmal aufzustellen. Das steht in Vers 10. Zeigt ihr, was da abgeht? Der Saul will der Agag als seine Siegestrophäe dem Volk vorführen. Wieder hat er damit das Ansehen beim Volk gewinnen. Der Sieg, der wird jetzt letztendlich meine Stellung vor dem Volk festigen. Dabei ist es ja gar nicht am Saul sein Sieg gewesen, sondern es war Gottes Sieg, es war Gottes Urteil über ein Volk, das schon viel zu lange andere Völker unterdrückt hat, das schon viel zu lange Israel unterdrückt hat. Und mit Vorliebe, so steht es in 5. Mose 25, Vers 17 bis 19, mit Vorliebe die Kleinen, die Schwachen, die Beeinträchtigten und die Zurückbliebenen in der Wüste erbarmungslos getötet hat. Vielleicht gibt es noch einen Vergleich, den man machen kann. Nazi-Regime im Zweiten Weltkrieg. Das war kein normaler Sieg von einem Land, das sich verteidigen muss gegen die, die sie unterdrücken. Das war kein Sieg, über den man ein fröhliches Grillfest, ein Siegesfest feiert. Das ist ein dramatisches, ein tragisches, ja, ein äußerst trauriges Gericht Gottes gewesen. Über das Gott mit Sicherheit selber keine Freude hatte. Dass es je so weit kommen musste. Dass das Volk so weit das getrieben hat, dass es nichts anderes gegeben hat als ein endgültiges Urteil. Und darüber bringt man keine noch so gut gemeinten Opfer. Gott möchte es nicht. Er hat keine Freude daran, wenn Menschen müssen gerichtet werden müssen. Was Gott will, ist Gehorsam gegenüber Sim. Ja, für uns und wahrscheinlich auch für das auch, manchmal unbegreiflich oder unverständlich, aber gegenüber Sim Urteil. Gegen Sim Gericht, gegen seiner Gerechtigkeit. Gehorsam gegenüber Gottes Gerechtigkeit. Gott will unabdingbare Gehorsam gegenüber ihm, weil er weiß es besser. Du fragst dich möglicherweise zu Recht, will denn Gott blinden Gehorsam? Sollen wir Gott blind folgen? Das ist doch religiöser Wahnsinn. Es geht nicht darum, dass wir blind folgen. Es geht darum, dass wir ihm vertrauen. Und wenn wir von blinden Gehorsam reden, die Frage ist dort, wer ist blind? Du oder Gott? Oder anders gesagt, wer meint, er sehe es besser? Wer meint, er könnte besser urteilen? Du oder Gott? Du, wo du, wenn es gut kommt und wenn Gott es zulässt, maximal 80 Jahre kannst leben. Hast du das Gefühl, was du dir anmassen, dass du die Menschheitsgeschichte besser kannst beurteilen als der ewige, allmächtige Gott, der gerecht ist? Ja, ich weiss, dass das Urteil über das Volk sehr schwer zu verstehen ist aus heutiger Sicht. Doch Ich glaube, das verlangt die Bibel gar nicht. Wir müssen nicht alles verstehen. Wenn wir alles verstehen würden, dann könnte man ja ganz genau sagen, das passiert, weil ihr das falsch gemacht habt. Und das wegen dem und so. Ja, aber das kann man nicht immer sagen. Doch lasst euch nicht täuschen von eurem Unverständnis. Lasst euch nicht täuschen von eurer egozentrischen, schmalen Weltsicht. So, wie es der Saul sich täuschen lassen. Lasst euch nicht noch anstossen am Eckstein. Also auf Hebräisch heisst das Eckstein Skandal. Lasst euch nicht anstossen an diesem Skandal, dass Gott so etwas könnte zulassen, ja sogar könnte anordnen. Lasst euch von dem nicht ablenken. Solche anmassende und selbstüberschätzende Gedanken bringen uns nicht näher zu Gott. Kein bisschen näher zu Gott. Wir sollten uns viel mehr die Frage stellen, ob wir denn lieber gegenüber dem Wort und dem Urteil von Gott echt nicht gehorsam sein, statt ständig scheinheilige Opfer zu bringen. Ja, ja. Gott hat nämlich auch uns einen ganz klaren Befehl gegeben. Dem gegenüber, wir sollen gehorsam sein. Wisst ihr, was das für ein Befehl ist? Wir sollen der ganzen Welt die frohe Botschaft bringen, dass ein solches Gericht, wie es über Amalek gekommen ist, in dieser Zeit, in der wir leben, nie wird geschehen. Warum? Weil Jesus das Gericht am Kreuz über sich hat ergehen lassen. Das ist der Auftrag. Das ist der Befehl von Gott. Das Gericht Gottes ist über Jesus am Kreuz. Und für viele Menschen ist es genauso unverständlich wie der Bann am Amalek. Sie können das nicht verstehen, ungerecht, wenn einer alle Sünden vergibt und die anderen sollen einfach weg, davon wegkommen. Doch wir stehen in einer Zeit, es ist eine Zeit von der Gnade, es ist nicht eine Zeit vom Gericht, sagt Jesus, in der Gott will, dass alle Menschen zum Glauben kommen und wir den Auftrag erfüllen, den Gott uns gegeben hat. Nämlich die Botschaft allen Menschen zu bringen. So steht in 1. Timotheus 2, Vers 3, Vers 7. Denn dies ist gut. Siehst du, es ist gut, es ist nicht ungerecht. Und wohlgefällig. Gott gefällt das vor Gott. Unserem Heiland. Er bringt nicht gern Gericht. Was ist denn gut und wohlgefällig? Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Er hat den Zorn auf sich genommen von Gottes Gericht. Als Zeugnis zur rechten Zeit, und wir stehen in dieser Zeit, dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel und wir sind genauso ausgesendet als Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Dazu bin ich eingesetzt, dazu bist du eingesetzt. Das ist Gottes Wille, das ist Gottes endgültige Urteil über die Menschen und das ist die Auftrag. Wie viel schöner ist dein Auftrag, dein Befehl, als der vom Sohn? Und trotzdem sind wir ungehorsam gegenüber dem schönen Auftrag, genau wie der Sohn. Weil es uns auch um unser Ansehen geht. Was denken denn die anderen? Was werden sie nicht den Respekt vor mir verlieren? Werden sie mir nicht auslachen, wenn ich sage, dass ich ein gläubiger Christ bin? Nein. Also, lieber komme ich jeden Sonntag hierher in Gottesdienst und bringe hier einen wohlreichenden Lobpreis. Ein Opfer. Weil von diesem Opfer bekommen wir auch etwas ab. Wir bekommen unser Filetstück ab. Ein gutes Gefühl. Gott liebt mich. Ein gutes Gefühl. Wenigstens ich bin gerettet. Währenddem, da aussen, die Menschen wortwörtlich ihr Leben in die Wand fahren. Seht ihr, wir sind gar nicht so viel anders wie der Saul. Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widern. Und es gibt noch einen Teil in dieser Geschichte, der vorhin nicht erzählt worden ist. Wir müssen all das so ein bisschen in einer Länge präsentieren, dass es euch passt, oder? Ganz anders als in der Predigt, die überziehen meistens. Ja. Nachdem der Saul erkennt hat, dass er missgebaut hat, bittet er um Vergebung. Doch selbst, sogar in seiner Reue und Buße, ist er getrieben vom Willen, beim Volk Ansehen zu bekommen. Schau, in 1. Samuel 15, Vers 30 steht, Saul aber sprach: Ich habe gesündigt. Ja, okay, ja, gesündigt. Aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Kehre mit mir um, Samuel, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete und das Opfer bringe. Der Samuel soll jetzt zusammen mit dem Saul vor den Augen der Ältesten, vor den Augen vom Volk, eine Show abziehen und ein Lobopfer bringen. Ein Lobopfer, was sie eigentlich gar nicht hätte sollen bringen. Das Zeichen vom Ungehorsam. Selbst in der Reue, selbst in der Buße zieht er eine Show ab. Ist dein Leben mit Gott auch eine Show? Geht es bei deiner Frömmigkeit um Gehorsam zu Gott oder eigentlich nur um dich selber? Vorhin habe ich euch Vers 30 vorgelesen. Ist euch dabei ein ganzes kleines Wörtchen aufgefallen? Und das Wörtchen drückt dem Saul seine Herzenshaltung aus, drückt eigentlich alles aus über sein Ungehorsam, seinen Widerstand. Ich lese es noch einmal vor und ihr werdet es jetzt sehen. Saul aber sprach: Ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel, kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Und die aufgepasst haben, haben gemerkt, im 15. war es nämlich auch schon so gewesen. Deinen Gott. Es ist nicht mehr länger mein, nein, mein Gott. Es ist nicht mehr länger unser Gott. Unser Gott von Israel, vom Volk. Sondern es ist es dein Gott. Am Samuel sein Gott. Und das ist es auch, was Samuel über den Saul, über sein Leben aussagt. Den Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Herrenwort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Wisst ihr, der Glaube vom Saul, der ist immer abhängig von Samuel. Saul hat nur geglaubt, solange Samuel in seinem Leben gegenwärtig war. Er hat nie einen unabhängigen Glauben entwickelt. Und jetzt ist der Samuel verschwunden, wir haben es gehört, sie haben sich nie mehr gesehen. Und damit verschwindet der Glaube vom Saul. Es ist sogar so weit gegangen, dass ein böser Geist über den Saul gekommen ist. Und selbst viele Jahre später, als Samuel längst tot war und der Saul wieder Rat braucht, wieder in einem Krieg gegen die Philister, dort meint er auch, er sei abhängig von Samuel. Und statt bei Gott um Rat fragen, statt Gott suchen und von ganzem Herzen zurückzukommen zu Gott, was macht er? Es wird noch schlimmer. Er geht zu einer Geistesbeschwörerin. Und der, das ist einfach so ironisch, sein Leben ist immer so widersprüchlich. Und dort möchte er sich der Saul zurückholen lassen, damit den Samuel zurückholen lassen, in seinem Geist, damit er ihm dann sagt, was Gott ihm sagt, er soll tun in diesem Krieg. Ihr merkt jetzt, warum das Ungehorsam nicht viel anders ist, wie der Zauberei und Abgötterei. Der Saul hat nie einen unabhängigen Glauben an Gott entwickelt und das hat zu einem ungehorsamen Herz geführt, wo Gott nie die höchste Priorität in seinem Leben könnte sein. Eigenen, unabhängigen, echten Glauben. Eine persönliche Beziehung zu Gott, zu einem Gott, wo ich sagen kann, mein Gott, mein Vater. Ich vermute, dass viele Männer nur hier sind, weil ihre Frauen hier sind. Vielleicht gibt es auch umgekehrte Rollen. Viele Jugendliche und Teens sind hier, weil ihre Freunde hier sind. Viele Kinder sind hier, weil ihre Eltern hier sind. Aber ich muss dir eine ganz schwierige Wahrheit sagen und ich muss es dir einfach sagen. Der Glaube von deinem Ehepartner wird dich nicht retten. Der Glaube von deinen Freunden wird dir nicht zugeschrieben. Der Glaube von deinen Eltern ist nicht vererbbar. Allein der Glaube an die persönlich Jesus Christus, dein Erlöser, allein deine Beziehung zu deinem Vater im Himmel, wo dich über alles liebt, wird dich vor dem Gericht retten. Ein Gericht, das eigentlich ja du dir selber rausgelesen hast. Fern sein von Gott. Fern sein von Gott. Heute im Gebet haben sie auf Gott gehört. Und Gott hat ihnen einen Vers aufs Herz gelegt. Ich habe dich je und je geliebt. Gott liebt dich. Ein guter, liebenswürdiger Mann, der eine Frau über alles liebt und er wird für sie sterben. Aber er wird von ihr abgelehnt. Sie liebt ihn nicht. Der kann nicht mehr in unmittelbarer Nähe leben von dem. Der Herzensschmerz fährt gross. Eine Mutter oder ein Vater, der von seinem Kind durchweg abgelehnt wird und im gleichen Haushalt muss leben, wird jeden Tag so einen unerträglichen Schmerz empfinden, wenn er wieder so einen verächtlichen Blick seiner Tochter vor seinem Sohn überkommt. Wenn er wieder in seiner Gegenwart völlig ignoriert wird, wie wenn es ihn nicht gäbe. Doch er wird seine Tochter, seinen Sohn nie dazu zwingen, ihn zu lieben und zu respektieren. Das kam nicht gut. So geht es Gott mit uns. Er wird dich nie zwingen, von Herzen ihn zu lieben. Er wird dich nicht zwingen, von Herzen zu glauben. Er wird dich nicht zwingen, gehorsam zu sein. Doch er wird Leid und Schmerz empfinden. An jedem Tag, wo er auf dich herabschaut und sagt, ich habe dich je und je geliebt. Und der Saul hat das gewusst und hat trotzdem Gott widerstrebt. Kehr du zu deinem Vater um. Kehr um, solange du noch kannst, solange du nicht blind geworden bist für die Wahrheit, solange deine Sünde, deine scheinheilige und möchte gerne religiöse Haltung, so wie der Saul, nicht zu deiner Persönlichkeit lassen werden. Kehr um zu Gott, solange du kannst. Schau nicht, was die anderen denken, was die Menschen nach würden sagen, sondern schau allein auf Gott, deinen Erlöser. Und führ gehorsam den Befehl von Gott aus, den er dir gegeben hat, einen so viel schöneren Befehl. den Menschen die frohe Botschaft zu bringen, dass Jesus der Retter ist, dass er die Menschen liebt und möchte, dass jeder Einzelne zu ihm kommt. Und dass er der Bann das Gericht auf sich genommen hat. Willst du das tun? Willst du den Bund mit Gott erneuern? Dann gang gerade jetzt nach der Predigt. Noch vor dem Abendmahl zu den Leuten, die jetzt gleich dahinter stehen, sie wären bereit zum Beten. Und wenn du möchtest dein Leben vor Gott erneuern, gang zu jemandem von ihm und sag, tu mit mir beten. Ich möchte wieder neu mit Gott einen Bund schließen. Und sie werden dich segnen. Und Gott wird dich segnen. Und du wirst lernen, was Gehorsamkeit heisst. Jetzt nehmen wir jetzt das Abendmahl. Die Helfer können sich schon parat machen. Und Jesus hat das Abendmahl genau zu diesem Zeitpunkt genommen, ein Passafest, wo die Juden den Kelch vom Zorn gefeiert haben. Nur haben sie den Kelch vom Zorn, das war wirklich ein Glas mit Wein. Und an diesem Fest trinkt man den nicht. Der Zorn soll nicht über Israel kommen, soll nicht über ihn kommen. Aber Jesus hat ihn getrunken. An diesem Fest. Etwas ganz Neues. Er führt eine neue Tradition ein und er sagt, erinnert euch daran, ich habe den Bann für euch auf mich genommen. Ich habe den Zorn Gottes auf mich genommen. Und ihr seid frei. Euch ist vergeben. Ist doch eine tolle Botschaft, oder nicht? Wenn Jesus in dein Herz gekommen ist, wenn du ihn aufgenommen hast als dein Heiland, wenn du an ihn glaubst von Herzen, dann bist du eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Und der letzte Gedanke zu der Predigt habe ich noch, zum Gehorsam. Vielleicht fragst du dich, aber Simon, wie kann ich denn Gehorsam lehren? Wie kann ich das lehren? Gehorsam, jetzt passt gut auf, ob ihr das versteht. Wird euch einen Knopf in euer Hirn machen. Aber vielleicht könnt ihr den Knopf auftun. Gehorsam kann man nicht lehren. Gehorsamkeit kann man nicht lehren. Man kann nur gehorsam sein. Und wenn man gehorsam ist, wenn man sich entscheidet, gehorsam zu sein, wenn man gehorsam ist, dann wirst du es mit der Zeit auch lehren. Ihr merkt jetzt, warum Gehorsam keine Fähigkeit ist, sondern eine Haltung, eine Einstellung. Es ist eben eine Frage vom Herz. Ja, lieber Vater im Himmel, danke dir, dürfen wir jetzt zusammen das Abendmahl feiern, das uns daran erinnert, dass du das Gericht über dich genommen hast. Es soll uns auch daran erinnern, dass wir eine frohe Botschaft haben zu verkündigen. Und lehr uns gehorsam sein. Wir wollen gehorsam sein. Amen.